Welche Frage darf ich dir auf gar keinen Fall stellen?
Am besten fragst du hier niemanden, ob er Französisch sprechen kann.
Wer ist denn der Alexander Bieder und wie bist du bei Lemaitre in Sicherheit schon gelandet? Hallo und herzlich willkommen bei dem Arbeitsschutz-Podcast von SafeGuru bei Asafe. Mein Name ist Manuel Westerbalkay und ich bin euer Host. In dem Podcast spreche ich mit den Machern der PSA- und Workwear-Branche. Ich spreche über die aktuellen Themen, die uns bewegen, über die Themen der Zukunft, wie wird uns die Technologie weiterhelfen, wie wird uns die KI in den nächsten Jahren noch begegnen und viele weitere spannende Themen. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen bei dem Arbeitsschutz-Podcast von SafeGuru bei Asafe. Ich bin heute zu Gast bei Lemaitre mit Alex Bieder zusammen und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Alex, hallo, grüß dich.
Ja, hallo Manuel.
Danke für die Einladung, danke für deine Zeit. Vielleicht mal vorneweg. Wie geht's dir? Was ist dein Gefühl?
Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das teilen wir gerade so ein bisschen. Das ist für uns beide Premiere.
Absolut, ja. Schön. Ja, Alex, zum Einstieg habe ich dir eine Kleinigkeit mal mitgebracht. Vielleicht mal hier, wenn du das auspacken möchtest.
Oh, da verstehen wir uns direkt gut. Das ist Giesinger.
Giesinger. Ein Bier aus meiner Heimatstadt München.
Okay.
Die haben ganz klein angefangen und sind jetzt inzwischen recht groß geworden. Ein leckeres Bier, lass es dir schmecken.
Ja, interessant, freue ich mich drauf. Das werde ich genießen. Ja, ich habe dir auch etwas mitgebracht.
Boah, vielen, vielen Dank. Dankeschön, dann schaue ich gleich mal rein. Cool, Wasserspritzpistolen, das ist mega. Sogar vier Stück, vier Mini-Wasserspritzpistolen zum... Also, das ist klasse. Großartig. Vielen, vielen Dank.
Ja, was findet man schon groß für 2 Euro? Ne?
Ja, genau. Das war so die Herausforderung. Genau, für 2 Euro Wasserspritzpistolen sind super, der Sommer kommt.
Ich stelle mir die Frage, habt ihr das von Feelings geklaut oder hat Feelings das von euch geklaut?
Schauen wir mal. Ja, schön, Alex. Um dich mal kennenzulernen, vielleicht vorneweg, welche Frage darf ich dir auf gar keinen Fall stellen?
Am besten fragst du hier niemanden, ob er Französisch sprechen kann.
Ja, ich wäre davon ausgegangen, jeder ist ein französisches Unternehmen.
Tja, also außer Je m'appelle Alexander, je voudrais une bière, kriege ich hier gar nichts hin.
Oh, très bien, Alex, très bien.
Da bist du mir schon weit voraus.
Mehr kann ich auch nicht. Ich kann Essen und Trinken bestellen in Frankreich. Ich komme, ich überlebe, aber mehr kann ich auch nicht machen. Aber vielleicht mal so noch ein bisschen zu dir, zu deiner Person. Wer ist denn der Alexander Bieder und wie bist du bei Lemaitre in Sicherheit schon gelandet?
Tja, wo fängt man denn an? Man kann mal aber Adam und Eva anfangen, aber... Ich komme ursprünglich aus Schüttorf. Das liegt am Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und die Niederlande. Das ist ein kleines Örtchen. Manche werden sagen, ich kenne das Schüttorf Open Air. Manche kennen vielleicht das Index als größte Diskothek. Da komme ich her. Habe da auch mein Abitur gemacht. Bin dann nach Essen gekommen. Habe da studieren wollen. Nicht beendet. Dann eine kaufmännische Ausbildung zum Industriekaufmann begonnen und abgeschlossen. Und während des ganzen Prozesses hat mich so ein Typ permanent angesprochen, ich soll endlich für ihn anfangen zu arbeiten. Also schon während meiner Schulzeit in Schüttorf immer, ich möge bei ihm arbeiten. Das war eben mein Onkel Detlef.
Okay.
Der auch nicht, wir sind alterstechnisch gar nicht so weit auseinander, man mag das glauben, aber wir sind 19 Jahre auseinander. Also als ich auf die Welt kam, war er gerade durch die Pubertät durch. Und er hat immer schon gesagt, Alex, irgendwann arbeitest du für mich. Ich sage, ja, komm, geh. Ich meine, wer will schon irgendwie für seinen Onkel arbeiten? Also
kann gut gehen, muss aber nicht.
Richtig, ne? Jeder will ja irgendwo seinen Weg gehen. Und er immer wieder, wir haben uns immer schon gut verstanden. Und irgendwann gab es dann diesen Magic Moment auf einer Party, wo wir beide vor einem Problem standen. Ich war mitten in meiner Ausbildung und habe gesagt, ich kann nicht die nächsten 40 Jahre irgendwie vorm Schreibtisch sitzen und auf dem Bildschirm starren. Mhm. Und er hat das Problem, dass sein Außendienstler für Nordrhein-Westfalen ihn eben verlassen hat. Und da kam eins zum anderen und wir haben uns dann geeinigt. Und dann habe ich 2015 die Stelle im Vertrieb für Nordrhein-Westfalen hier übernommen. Okay. Also ich bin so ein bisschen hier reingequatscht worden.
Reingequatscht worden?
Ja, reingequatscht.
Von Onkel Detlef.
Von Onkel Detlef,
richtig. Onkel Detlef, seines Zeichens Detlef Bieder, Geschäftsführer von Le Maître Deutschland.
Exakt, ja.
Und hat dich so in das Familienunternehmen reingeholt.
Es ist dann zu einem Familienunternehmen geworden.
Stimmt.
Exakt so zu dem Zeitpunkt.
Ja. Schön, schön. Und da hast du im Vertrieb angefangen.
Genau.
Und hast Le Maître Sicherheitsschuhe verkauft.
Genau. Also das, den Vertrieb mache ich heute weiterhin. Hinzugekommen ist dann so vor circa 5-6 Jahren noch das Produktmanagement und die Produktentwicklung. Ich habe durch mein Studium ein bisschen Photoshop-Skills dazugelernt und habe dann angefangen, eben die Produkte, die uns gefehlt haben, so ein bisschen zusammenzubasteln, so ein bisschen rudimentär, weil Produkte uns damals so von Frankreich gestellt wurden. Also was heißt gestellt? Die haben Produkte entwickelt und wir haben uns mal so ein bisschen was zusammengepickt.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, nee, wir müssen das anders machen. Wir müssen eben von uns aus sagen, was wir brauchen und das sollen die uns machen. Und so ist dann aus ein bisschen Photoshop-Geklicke irgendwann ein echtes Konzept geworden, wo ich mich aktiv in die Produktion eingearbeitet habe, in die Produktentwicklung, mit Designern zusammenarbeite und mittlerweile eben für den deutschen Markt die Produkte ganz gezielt zusammenstelle und entwickle.
Okay, spannend. Die Produktentwicklung, also du machst einmal Vertrieb und die Produktentwicklung für Deutschland, das heißt
genau.
Für die Bedürfnisse für den deutschen Markt so ein bisschen zu schauen. Wahrscheinlich richtig. Auch aus deiner Erfahrung aus dem Vertrieb heraus zu schauen.
Absolut. Also vor allem die Erfahrung aus dem Vertrieb hat mir gezeigt, was wir brauchen. Aber auch der stetige Austausch mit meinen Kollegen, mit unseren angestellten Vertrieblern, als auch unseren Handelsvertretern, die immer mal wieder Ideen rübergeben. Also es ist immer so, eine Idee rüberzugeben oder eine Idee zu haben und sie dann auch umsetzen zu können, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Zu sagen, wir brauchen unbedingt sowas in der Art, ist was anderes, als daraus auch was Konkretes zu machen. Wirklich das
total
dann
schwer.
Ne, mit
total,
dem Designer zu kommunizieren, mit der Produktion zu kommunizieren, die Voraussetzung, die Idee, einfach alles umzusetzen. Und ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Händchen für und das macht mir auch Riesenspaß.
Schön. Also sehr großen Bereich, den du da abdeckst. Und also es ist sicher herausfordernd, so allen irgendwo gerecht zu werden, das Beste rauszusuchen für den deutschen Markt und zu gucken, was funktioniert und was nicht.
Definitiv. Also sind auch auf jeden Fall immer mal so Rohrkrepierer dazwischen, was mir, mir persönlich natürlich dann auch mal ein bisschen wehtut. Also es sind ja dann meine Babys, die dann auch einfach dann nicht wollen. Und das dann zu akzeptieren, dass dann da welche dabei sind, die sich nicht so gut drehen, bleibt nicht aus. Ne?
Bleibt nicht aus. Ja. Traurig, aber bleibt nicht aus. Und Alex, in der Vorbereitung hattest du ja erzählt, du möchtest heute ja weniger über die Produkte sprechen, weil es ja schon schwer ist, in einem Audio-Podcast ein Produkt zu beschreiben, sondern wir wollten uns ja mehr so über die Praxisbeispiele unterhalten.
Ja.
Also, was macht jetzt ein Le Maître-Schuh aus? Woher kommt Le Maître eigentlich? Wo geht die Reise hin mit Le Maître? Und ganz wichtig, wir wollten auch sprechen, oder ich möchte mit dir darüber sprechen, wird uns die KI begleiten, die ganz so durch die Medien geht. Was ist mit dem Thema Nachhaltigkeit und wie kommt ihr da draußen an den richtigen, passenden Le Maître-Schuh? Und vielleicht mal so zum Einstieg, woher kommt denn Le Maître? Also wir sitzen hier in Le Maître Deutschland. Das impliziert ja, Le Maître ist größer und kommt woanders her.
Richtig. Also Le Maître, der Name sagt schon, ist ein französisches Unternehmen, sitzt im Elsass. Viele unserer Mitarbeiter.
Schöne Gegend.
Ja.
Gute Weine, gutes Essen.
Ja, das Essen ist hervorragend.
Ja.
Vor allem noch zu fairen Preisen. Das muss man dazu sagen. Ja, so nördlich von Straßburg, ursprünglich aus Lavalc, mittlerweile in einem Nebendorf. Sitzt die neue Produktion, auch schon seit 50 Jahren mittlerweile, werden dort Sicherheitsschuhe hergestellt. Wir haben dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum, was ganz witzig ist, weil das Le Maître Deutschland hat dieses Jahr 35-jähriges Jubiläum. Also nach 15 Jahren Bestehen der Le Maître Security hat sich dann Le Maître Deutschland gebildet. Damals noch unter einem anderen Namen, aber gleiche Firma.
Also schon sehr lange auf dem deutschen Markt.
Okay. Genau, ja, ja.
Und in Frankreich, die Produktion dort, werden die Schuhe produziert, eingespritzt, hergestellt und dann nur in Frankreich?
Nein, wir sind seit 15 Jahren ungefähr Bestandteil einer Gruppe. Das ist die Rahman-Gruppe, die auch eigene Produktionen in Indien beherbergt. Wir haben viele Schwesterunternehmen im Vereinigten Königreich, in Italien, in Südafrika, in Dubai, auf der ganzen Welt. Wir stellen extrem viele Schuhe weltweit her. Aber der Großteil der Produkte wird weiterhin in Frankreich noch eingespritzt. Also Schäfte natürlich nicht. Mhm. Viel in Tunesien, Indien.
So wie es jeder macht im Prinzip.
Genau, ne? Eingespritzt, wir spritzen selbstverständlich auch in Indien ein. Das sind aber unsere Produktionsstätten. Wir haben volle Kontrolle. Ich kann auch vor Ort sehen, wie da Dinge vonstatten gehen. Ich war auch schon diverse Male dort. Mhm. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr auch nochmal nach Indien fliegen und dort auch in der Produktion Dinge klären, über Projekte sprechen, die man machen kann. Mhm. Aber auch Frankreich, ne? Vor allem Frankreich ist uns sehr wichtig, da dort vor allem für den Nachhaltigkeitsaspekt, auf den wir nachher zu sprechen kommen, der Fokus liegt.
Ja, Thema Nachhaltigkeit ist ganz wichtig, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Mhm. Vorher würde mich noch interessieren, was zeichnet jetzt ein Lemaitre-Schuh aus? Also jeder Sicherheitsschuhhersteller sagt ja, ich habe das beste Dämpfungssystem, ja, den besten Schuh. Wer hat denn jetzt recht?
Ja, wir natürlich.
Ja, Lemaitre. Wer sonst?
Ich wüsste nicht, wer. Also.
So. Aber was zeichnet jetzt ein Lemaitre-Schuh aus?
Es ist nicht ein einzelnes Element. Ganz nüchtern betrachtet behaupte ich natürlich nicht, dass wir das allerbeste Produkt machen. Es wird mit Sicherheit irgendwo da draußen irgendjemand geben, der ein besseres Produkt herstellt. Aber wir machen ein vernünftiges Produkt, ein wirklich gutes Produkt zu einem guten Kurs auf das Individuum eben runtergebrochen. Das ist eben so, was bringt dir das beste Dämpfungssystem, wenn du einen Fersensporn hast? Dann überdämpfst du dich nur. Viele Dämpfungssysteme überdämpfen auch. Wenn wir jetzt darüber sprechen, irgendwelche Einlagen, die wirklich extrem federn sind, wie aus dem Laufsport. Mhm. Im Laufsport braucht man diese Dämpfungssysteme, um einen Rebound-Effekt zu haben, um sich nach vorne zu treiben. Wir brauchen eine Abdämpfung.
Das ist ja der Punkt, ne? Also meistens fangen ja die Mitarbeiter in der Produktion das Rennen an in zwei Situationen. Entweder es brennt oder es ist Feierabend.
Richtig. So. Oder es gibt Freibier.
Genau. Also ein dämpfendes System. Und passend dazu habt ihr ja auch eine Fußvermessung, ich möchte es nicht sagen entwickelt, die gibt es ja schon länger im Laufsportbereich, aber in die Sicherheitsschuhbranche gebracht, was ja so noch keiner macht. Also irgendwie auch da, wo ich herkomme, wir haben noch analog Füße gemessen, also Länge, Breite. Andere Hersteller machen das Ganze nicht analog, sondern digital, aber im Prinzip das Gleiche. Ihr macht es anders. Was genau macht ihr?
Also wir machen nicht diese klassische Länge mal Breite oder über das Volumen, weil wir sagen, wir wollen nicht die Leute einfach abwertigen. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen. Mhm. Natürlich ist das auch kein Abwertigen, wenn man die Füße vermisst. Es ist halt gelebte Praxis und das ist auch in Ordnung. Das ist in vielen Unternehmen auch absolut ausreichend. Wir haben uns aber gedacht, wir wollen den Mitarbeiter in Fokus nehmen, zwar wirklich jeden individuell. Mhm. Wir wollen uns Zeit dafür für den Mitarbeiter nehmen und den Fokus auf die Gesundheit des Mitarbeiters legen. Und deswegen haben wir eine Fußvermessungsplatte. Das ist wirklich eine kleine Gangstrecke, über die der Mitarbeiter laufen muss. Und dabei wird eben einmal eine statische Messung durchgeführt, wo man theoretisch auch Länge bei Breite messen könnte. Aber es geht eben da auch um die dynamische Messung. Das heißt, es wird geguckt, was für ein Gangbild hat man, was für Drücke hat man, was für eine Einlegesohle könnte man gebrauchen. Denn wenn man eine ganz normale statische Messung macht, sieht man nur den Fuß im Stand. Mhm. Im Gang sieht es ganz oft komplett anders aus.
Genau, und ich durfte das ja schon mal ausprobieren. Und es sieht ja so aus, man läuft, wie man bei Herrn sagt, Strumpfsockert, also ohne Schuhe in Strümpfen über eine Messplatte.
Exakt.
Und am Ende gibt es auf einem Bildschirm ein 2D-Bild von dem linken und dem rechten Fuß in Rot, Grün, Blau. Und da sieht man, wo sind problematische Druckpunkte, wie ist das Abrollverhalten und so weiter.
Exakt, ja.
Und dann kommt der Vorschlag, welche Einlegesohle, welchen Schuh wird empfohlen. Und dann läuft man in diesem Setting nochmal drüber und dann ist im günstigsten Fall alles grün.
Genau, ne, so. Dann schießt das System Score aus, ob man jetzt wirklich den richtigen Schuh gefunden hat oder nicht. Ne? Mhm. Es kann auch sein, dass dann der Schuh, der vorher ausgespuckt wurde, eben nicht der richtige war. Mhm. Deswegen ist es umso wichtiger, dass der Schuh auch vor Ort nochmal eben getestet wird. Also es ist wirklich kein Zeitersparnis, das muss man ganz, ganz klar sagen. Also es kostet Zeit. Es geht hier wirklich Fokus Mitarbeiter. Wir haben im Moment demografischer Wandel, Arbeitskräftemangel. Wir müssen die Leute hegen und pflegen, die wir haben.
Total. Also jemand mal eben zu finden, der geht, ist nicht mehr so einfach. Das stimmt.
So ist das.
Ich glaube auch, dass Unternehmen viel mehr in der Pflicht sind, etwas Gutes für die Mitarbeiter zu tun, das über den wöchentlichen Obstkorb hinausgeht. Und das zahlt ja genauso dort darauf ein, also sich das mal konkret anzuschauen. Und jetzt aus Unternehmenssicht ist das ja einmal ein guter Invest, aber was ist denn so das Thema grüner Schuh? Was macht Lemaitre im Bereich von Nachhaltigkeit? Also haben wir irgendwann einen Sicherheitsschuh, den wir guten Gewissens ausziehen und auf den Kompost werfen können?
Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Vielleicht irgendwann mal mit diesen, wie heißen diese kleinen Stäbchen, Kohlenstoff-Irgendwas-Stäbchen.
Ja, ja.
Das kann schon sein. Aber Stand heute, und ich würde behaupten, in den nächsten 10 Jahren einen Schuh einfach auf den Kompost zu werfen, wie jetzt so ein Leinenschuh, das wird nicht so schnell passieren. Wobei auch ein Leinenschuh, wenn wir jetzt an die Chucks denken, bestehen ja auch aus Kautschuk.
Genau, und die Klebestoffe und so weiter. Aber gibt es denn Bemühungen von Lemaitre? Ihr habt ja eine grüne Kollektion.
Genau.
Aber gibt es denn über diese grüne Kollektion hinaus noch Themen, die ihr im Bereich Nachhaltigkeit angeht?
Da hat sich vor allem unsere französische Mutter sehr stark mit beschäftigt. Und zwar mit dem Thema Customer Social Responsibility. Da geht es im Großen und Ganzen darum, das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen globaler zu sehen. Nicht nur auf ein Produkt runtergebrochen, sondern wirklich gesellschaftlich, am Arbeitsplatz und eben im Produkt auch. Da reicht es eben nicht, einfach eine grüne Serie auf den Markt zu bringen. Wir haben dann die Lemaitre Safety Green. Das ist eine Produktserie, die zu sehr großen Anteilen schon nachhaltig produziert wurde. Eben mit kurzen Wegen, mit recycelten Materialien, selbst im Sohlenbereich haben wir sehr großen Anteil Polyol eingesetzt. Und es geht auch darum, wie kommt zum Beispiel der Mitarbeiter zur Arbeit? Kommt er mit dem Fahrrad zur Arbeit oder mit dem Auto, mit Mitfahrgelegenheiten oder Poolfahrzeugen? Ne? In Frankreich haben wir uns die Anstrengung gemacht, wirklich zu gucken, was für einen CO2-Fußabdruck hat jeder Mitarbeiter? Und da geht die Umstellung jetzt peu à peu darauf wirklich zu gucken, wie kann jeder so ein bisschen seinen Beitrag leisten. Ne? Unsere neue Produktionsstätte, ne, wir haben eine Fabrik 4.0, ist komplett autark, ne, was Energie angeht, Photovoltaikanlagen. Unser neues Lager ist auch komplett voll mit Photovoltaik. Also wir funktionieren energietechnisch komplett eigenständig. Wir haben grüne Flächen um unsere Fabrik herum, die dann mit Schafen bestellt wurde, um auch da ein Stück weit nachhaltig zu sein.
Also geht es mehr so um dieses ganzheitliche Betrachtung. Also
genau.
Nicht nur einen Schuh irgendwie grün, so grün wie möglich zu machen, ne, also mit möglichst viel recycelten Materialien oder Ähnliches, sondern mehr so das gesamte Unternehmen.
Genau, das sind schon mal so zwei Steps. Mhm. Und der dritte Step ist dann eben Thema Cradle to Cradle. Um den Ganzen so nah wie möglich zu kommen, ist, der Schuh muss ja wieder zurück. Normalerweise, was macht man mit seinem Sicherheitsschuh? Den haut man einfach in irgendeinen Container. Im Zweifel schmeißt man den von der Brücke ins Wasser und dann liegt er im Rhein.
Und da vielleicht auch alle nochmal ganz kurz Cradle to Cradle. Da geht es darum, einen Schuh wieder zurückzuholen oder allgemein Waren, Güter wieder zurückzunehmen, auseinanderzubauen und neue Güter daraus zu entwickeln. Also dass wir eine 100% Kreislaufwirtschaft hinkriegen.
Das wäre Utopie, richtig.
Das ist Utopie, zumindest heute noch. Tatsächlich ist es ja so, da gab es ja durchaus Journalisten, die mal zumindest im Sneaker-Bereich das ja verfolgt haben. Mhm. Und die meisten Sneaker werden zwar eingesammelt, aber landen dann in Afrika auf der Müllkippe. Und das gilt es ja zu verhindern,
genau,
im Sicherheitsschuhbereich. Also es gibt ein Projekt, hatte ich verstanden, in Frankreich, in dem ihr Sicherheitsschuhe einsammelt.
Das ist ein Pilotprojekt dieses Jahr, haben unsere französischen Kollegen mit begonnen. Das gilt für alle Produkte der Lemaitre Safety Green. Da gibt es die Möglichkeit, dass dem Kunden angeboten wird, von uns gestellten Kisten, Paletten, quasi die alten Safety Green Schuhe zu sammeln. Und nach einer gewissen Zeit, je nachdem, wenn die Kisten voll sind, wir müssen natürlich auch immer Optimum denken, das heißt halbleere Kisten, das rechnet sich nicht. Also Kisten voll, dann werden sie abgeholt und von uns quasi auseinandergenommen. So, wird geguckt, die Sohle kann auseinandergenommen werden, da wird ein Anbieter, der die Sohle recycelt. Dann wird die Kappe entnommen, wird geguckt, kann man die Kappe vielleicht nochmal wiederverwenden? Sie muss ja nicht unbedingt wieder in einen Schredderkreis laufen, sondern kann theoretisch auch nochmal komplett verwendet werden. Nur da ist natürlich die Gefahr, hatte ich schon mal einen Schlag mitbekommen, gerade bei nicht-metallischen Kappen sieht man sehr schlecht, ist sie noch intakt. Da wird geguckt, kann man das vielleicht über einen gewissen Lack prüfen. Da wird geguckt, selbst wenn die kleinste Kratzer hat, muss natürlich dann in einen anderen Kreislauf. Aber wenn das wirklich eine 100% gute Kappe ist, könnte man sie theoretisch schon mal wieder einsetzen.
Also auch da Chance für neue Stellen und Positionen.
Genau.
Im Endeffekt.
Ja, richtig.
Spannend. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht und wann das in Deutschland kommt.
Wir beobachten.
Ja. Und wenn es kommt, spätestens dann setzen wir uns nochmal zusammen und sprechen nochmal darüber.
Definitiv.
Weil was mich ja noch brennend interessiert, was ja durch die Medien rauf und runter geht, ist das Thema KI, künstliche Intelligenz. Mhm. Wird uns das Thema auch im Arbeitsschutz bzw. im Sicherheitsschulbereich begleiten? Und wenn ja, wie?
Ohne Frage. Wie? Das weiß ich natürlich auch noch nicht. Aber der Kreativität ist da tatsächlich, sind da keine Grenzen gesetzt. Ich persönlich spiele schon mit der KI irgendwo rum, sei es mit ChatGPT, sei es mit diesen, wie heißt dieses Design-Tool, aber ja, du weißt, was ich meine. Und auch in Frankreich gibt's Leute, die sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Es ist absolutes Thema, und sei es im Kleinen erstmal auch nur im Design- und Textbereich. Langfristig wird es uns wirklich überrennen, da bin ich mir sicher. Also die KI wird unsere Zukunft irgendwie bestimmen. Die Frage ist nur, wie.
Aber so geht es ja vielen gerade. Also jeder sagt, KI ist da, KI kommt, KI ist cool, aber keiner weiß, was machen wir eigentlich damit?
Cool sagen gar nicht so viele.
Also ja gut, oder vielleicht cool nicht. Aber viele sagen dann, ja, und wenn man dann konkret fragt, ja, wie macht man das oder was kommt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja,
das ist so richtig.
Also ich glaube, momentan sind wir in dieser Phase, dass sich die Technologie wahnsinnig schnell entwickelt in dem Bereich.
Ist noch nicht greifbar.
Genau, es ist nicht greifbar. Es fehlt diese Übersetzung, wie geht's weiter und was ist eigentlich dann ein intelligenter Schuh? Öffnet der die Türen, sieht die Arbeitssicherheit, wo ich rumlaufe, um Gefährdungsstellen zu sehen oder ähnliches, was wahrscheinlich wieder mit dem Betriebsrat schwierig ist. Also komm,
ja, solche Pilotprojekte, gab es in der Vergangenheit auch schon mal. Da haben wir mit Startups auch schon mal so Tests gemacht, und es gibt auch einen Einlagenhersteller, der solche Sachen macht. Da geht es eben um Raucherkennung, bewegt sich überhaupt ein Mitarbeiter überhaupt noch. Es geht nicht um permanente Kontrolle, sondern eher auch um zusätzlichen Schutz, gerade in Gefährdungsbereichen, Verpuffung und solche Geschichten.
Das und Alleinarbeitsplätze beispielsweise.
Genau, ja, ne? Richtig. Ne? Überall, wo wirklich persönliche Schutzausrüstung Relevanz hat, ist sowas interessant. Da hadert es tatsächlich eher wieder so ein bisschen an den Kosten bei solchen Geschichten. Da geht es dann um Cloud-Speicher, Überwachung, Ladeinfrastruktur im Kleinen. Jetzt, wir reden nicht über Elektroautos, sondern auch diese Chips oder diese Systeme, die das übernehmen, müssen regelmäßig gewartet und geladen werden. Bis das nicht vereinfacht wird, wird es ein langer Weg. Ja, also auch die KI ist am Ende erstmal an ihren Computer gebunden, und der muss klar den Weg in die Schuhe finden.
Mhm. Spannende Zeiten, in denen wir leben und die da auf uns zukommen. Und,
ich bin da tatsächlich auch eher Optimist als Pessimist.
Ich auch, total. Aber spannend bleibt's, das ist schön. Und ich würde jetzt gerne noch zu meiner Kategorie kommen. Damit hat jetzt keiner gerechnet. Und Alex, mit was haben wir jetzt bei dir so überhaupt nicht gerechnet?
Vielleicht hat der eine oder andere mit schon gerechnet, aber ich bin ein Achterbahn-Junkie.
Achterbahn-Junkie, okay.
Ja,
ja. Das heißt, du setzt dich morgens am liebsten in die Achterbahn und...
Wenn die Parks leer sind, ja. Also, okay. Ich liebe es wirklich von morgens bis abends, gern auch ohne was zu essen zwischendurch, einfach Achterbahn runter und runter, hoch und runter zu fahren.
Okay.
Gerne mit guten Freunden. Einfach mal wieder, hört sich doof an, mal wieder Kind sein. Auch ohne Kinder mal. Ne? Wer Kinder hat, wird es verstehen. Man möchte auch ohne Kinder mal in die großen Karussells wieder gehen können. Nicht nur die Teetassen.
Ja, stimmt. Ja, cool. Das und was sind so deine Lieblingsachterbahnen? Also möglichst kopfüber, also mit Loopings?
Alles, volle Hütte. Es gibt, Ich habe im Moment eine Lieblingsachterbahn. Das ist im Phantasialand. Ich glaube, die heißt Taron. Mhm. Man sitzt ein bisschen erhöht und wird zweimal mit dem Katapult wirklich richtig geschossen. Man macht Kapriolen, Saltos. Okay. Es ist wirklich hervorragend.
Schön. Ihr könnt es ja gar nicht sehen, aber Alex ist mir gegenüber und dieses Leuchten in den Augen ist super schön. Und ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Achterbahnfahren war nie für mich so ein Riesenthema. Bis letztes Jahr meine Kinder mich im Legoland überredet haben, dass ich mal mitfahre.
Ja.
Und seitdem entdecke ich gerade so die Freude am Achterbahnfahren. Also ich kann es schon nachvollziehen. So ganz wild brauche ich es noch nicht, aber ich verstehe es. Macht Spaß.
Ich habe es als Kind schon geliebt und dann, sagen wir mal, so mein 20er ein bisschen vernachlässigt. Ne, da hatte man eher so die Interessen, sich freitags und samstags den Kopf zuzuhauen. Und dann hat man immer ein Kinder gekriegt und gedacht,
du hast anderes Karussellfahren.
Ja, das hat auch Spaß gemacht, war auch super. Ja. Aber so, wenn man dann selber Kinder kriegt und merkt, so am Wochenende ist die Zeit dann dafür nicht mehr da, sich dann einfach mal die Zeit zu nehmen, mit einem guten Freund in so einen Freizeitpark zu gehen, am besten irgendwie im November, bei leichtem Nieselregen, gute Ticketpreise, keine Schlangen, dann macht das auch Spaß.
Schön.
So im Hochsommer, oh, muss ich auch nicht haben, aber doch, verstehen. Das macht Spaß.
Ja, danke dir. Danke, dass du es geteilt hast. Und danke an euch da draußen, die eingeschaltet haben und mit dabei waren, mit Alex Bieder von Lemaitre und mir. Wir wünschen euch alles Gute und bis demnächst. Alex, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Manuel. Mach's gut.
Das war der Arbeitsschutz-Podcast von SafeGuru bei Asafe. Vielen Dank an Podcast Liebe und Stefan Winter für die Postproduktion und die Unterstützung. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis demnächst.